Verehrte Brüder und Schwestern, die biblischen Aussagen von der gnädigen Wahl Gottes, der Erwählung oder auch, wie man sagt, der Prädestination, erregen nicht erst heute die Gemüter. Es hat zwar Zeiten gegeben, in denen dieses Thema nicht auf der Tagesordnung stand, aber ebenso häufig waren die Zeiten der Auseinandersetzung. Schon der Kirchenvater Augustin, der von 354 bis 430 lebte, musste sich mit einer Gruppe in der Kirche auseinandersetzen, die man die Pelagianer nannte. Pelagius war ein britischer Mönch und ein Zeitgenosse Augustins. Er lebte in Rom, er war sehr gebildet und er verbreitete dort seine Ansichten, unter anderem auch in Form eines Kommentars über den Römerbrief. Er war ein Mönch und sein Mönchtum war getragen von der Ansicht, dass der Mensch sein Christsein machen könne. Es steckt ja grundsätzlich hinter dem Gedanken des Mönchtums, dass man aus eigener Initiative den Königsweg beschreitet zum Himmel, indem man ins Kloster geht. Der Mensch, so lehrte Pelagius, sei frei, seine Willenskräfte seien vom Sündenfall nicht verdorben und Gott habe das Gesetz gegeben, die 10 Gebote und die vielen anderen Aufforderungen in der Heiligen Schrift, weil der Mensch tun könne, was Gott fordert. Welchen Sinn hätte es auch, wenn Gott etwas forderte und der Mensch könnte es nicht tun? Und so war für diesen Mönch Pelagius jedes gute Werk, jede fromme Übung eine verdienstvolle Tat. Und Gott, so Pelagius, sei verpflichtet, diese zu belohnen. Man muss hinzufügen, dass die alte Kirche in den ersten Jahrhunderten im Grunde genommen in diese Richtung dachte. Nur, dass sie nicht so weit gegangen ist wie Pelagius und es nicht so scharf und so klar ausformuliert hat wie dieser britische Mönch. Gegen diese Ansichten nun protestierte der große nordafrikanische Kirchenvater Augustin. Und er schrieb gegen die Pelagianer und auch gegen die späteren Halbpelagianer, Semipelagianer, so nennt man sie, eine ganze Reihe von Schriften. Und er betonte, alles, was der Christ habe und könne, das sei der Gnade, der gnädigen Gabe Gottes zuzuschreiben. Die Standardfrage in den Werken Augustins lautet, was hast du, was du nicht empfangen hast? Dieses Pauluswort kennzeichnet die Theologie Augustins. Dabei blieb ganz ohne Frage Augustins Ansicht über die Rechtfertigung des Sünders weit hinter der reformatorischen Klarheit zurück. Nun setzte sich in der alten Kirche zunächst die Sicht Augustins durch. Sie wurde von verschiedenen Synoden gutgeheißen. Doch das folgende Mittelalter fand bei Augustin immer noch genug Ansatzpunkte, um anders zu denken. Im Mittelalter finden wir einen interessanten Streit im Fränkischen Reich zwischen einem Mann, der hieß Gottschalk der Sachse, und einem Hincmar von Reims. Dieser war ein gewaltsam herrschender Erzbischof. Gottschalk betonte in Anlehnung an Augustin die Prädestination, die Vorherbestimmung, und er lehrte auch, dass Jesus keinen Verworfenen habe retten wollen und dass Gott die einen zum Heil und die anderen zum Unheil bestimme. Und dem trat nun Hincmar von Reims in Nordfrankreich entgegen, indem er Gottschalk einfach gefangen setzte. Indes wirkte Augustins Sicht immer wieder nach, auch wenn seine Leser sie nie in derselben Klarheit vortrugen wie ihr Lehrer. Und dann kam die Reformation und mit ihr die große theologische und kirchliche und politische Scheidung. Bei dieser ging es natürlich nicht nur um Prädestination, sondern auch um Rechtfertigung, um die Kirche ist die Kirche das Papsttum oder nicht, um den Gottesdienst, das alles waren ja wesentliche Themen. So klar und schriftgemäß Luther in der Erwählungslehre dachte, so sehr ging doch das von seinem Schüler und Mitstreiter Melanchthon geprägte Luthertum auf Distanz zum Reformator, gerade in dieser Frage. Melanchthon war ja Humanist, er hatte eine humanistische Erziehung genossen, und in dem Streit, den Luther mit Erasmus hatte, fand sich Melanchthon eben nicht auf der Seite Luthers wieder, sondern in seinem Herzen sympathisierte er mit dem Gegner Luthers, mit Erasmus. Das Luthertum, das ja wesentlich von Melanchthon geprägt wurde, konnte deshalb über Jahrhunderte hinweg nichts mit der Erwählungslehre des großen Reformators anfangen. Und es waren dann Calvin und die reformierte Theologie, die dieses Thema der reformatorischen Theologie weitertrugen. Allerdings gewinnt bei den Reformierten die aristotelische Philosophie, besonders die aristotelische Logik, denn auch einen so beherrschenden Einfluss, dass die Prädestinationslehre im Grunde zu einem spekulativen Monstrum wurde, das viele abschreckte. Und die Auseinandersetzungen um den sogenannten Arminianismus in Holland im frühen 17. Jahrhundert zeigen dies deutlich. Da war in Holland eine Synode von Dordrecht im Jahre 1618 und 19, als in Deutschland der 30-jährige Krieg ausbrach. Das war übrigens die letzte holländische Nationalsynode, und dort wurde die Prädestinationslehre zum Dogma erhoben. Die arminianischen Pfarrer, Arminius war schon 1609 gestorben, die arminianischen Pfarrer wurden ihres Amtes enthoben, etwa 200, und ihr politischer Führer Oldenbarneveld wurde hingerichtet. Aber dann brach sich in Holland wie auch in anderen europäischen Ländern bald die Aufklärung Bahn. Die Aufklärung lebte davon, dass man den Menschen und seine natürlichen Fähigkeiten hochschätzte. Man sagte, die menschliche Geistigkeit ist ja das göttliche Licht im Menschen. Dass der Mensch denken kann, dass er wollen kann, dass er entscheiden kann, das ist etwas Göttliches. Denn auf diese Art und Weise kann der Mensch Sittlichkeit entwickeln. Auf diese Weise kann er dem Willen Gottes entsprechen. Praktisch zeitgleich kam der Pietismus auf. Und es ist immer wieder erstaunlich, wie stark der Pietismus, auf dessen Schultern wir alle irgendwie stehen, das Menschenbild der Aufklärung teilte und die Religiosität als Sache des Menschen, als Entscheidung des Menschen in den Mittelpunkt stellte. Und dieses Denken hat seitdem die Neuzeit geprägt, und aus diesen Quellen ist auch das Denken der modernen Zeit gespeist. Das kann ich jetzt nicht im Einzelnen entfalten, aber das ist der Grund, warum wir heute, wenn überhaupt, dann auch über dieses Thema der Erwählung diskutieren. Um uns in dieser Frage Klarheit über die Positionen zu verschaffen, möchte ich gerne in meinem ersten Vortrag anhand des Streites zwischen Martin Luther und Erasmus von Rotterdam zeigen, worin der wesentliche Unterschied zwischen der Reformation und dem Humanismus liegt. Dabei geht es ganz wesentlich um die Frage, kann der Mensch etwas zu seinem Heil beitragen oder tut Gott alles? Lassen Sie mich zunächst über die Sicht des Erasmus sprechen und danach entfalte ich Luthers Antwort. Was ich Ihnen sage, ist ein bisschen abstrakt. Es ist nicht unbedingt gleich lebensnah. Sie müssen schon Ihre Gedanken einfach auf Vordermann bringen, um mitdenken zu können. Trotzdem werde ich mich bemühen, so zu reden, dass es jeder versteht. Erasmus wurde im Jahr 1469 geboren. Er war also 14 Jahre älter als Luther und starb 1536, 10 Jahre vor Luther. Wahrscheinlich war Erasmus der Sohn eines Priesters. Er war ein gebildeter Humanist. Und er lebte von 1521 bis 1529 in Basel, jener schönen Schweizer Stadt am Rheinknie. Was wollte er? Was war sein Anliegen? Er sah, dass die Kirche einer Reformation an Haupt und Glieder oder einer Erneuerung an Haupt und Gliedern bedurfte. Und dazu entwickelte er eine Art Programm, bei dem durch Bildung und Sittlichkeit die Kirche wieder auf die Beine gebracht wurde. Man muss sich einfach vorstellen, das Christentum der damaligen Zeit lag auf dem Boden. Die Mönche, die es gab, von denen man meinte, sie würden nun den Königsweg zum Himmel beschreiten, würden durch ihr Armut, Keuschheits- und Gehorsamsgelübde nun es wirklich ernst meinen mit dem Glauben. Sie waren der Inbegriff von Dummheit, von Spott, von Betrunkensein. Das Mönchtum der damaligen Zeit war im Grunde verweltlicht. Abgesehen von einigen wenigen Klöstern, die eine sogenannte strenge Observanz hatten, wo man sich ernsthaft um die Einhaltung der Gelübde bemühte, waren die Massen der Mönche einfach verweltlicht. Die Priester und Bischöfe kümmerten sich nicht um ihren Auftrag, Messe zu lesen, zu predigen, Seelsorge zu üben, sondern es ging ihnen wesentlich darum, sich aus ihren Pfründen, die sie ja mit einem Pfarramt oder einem Bischofsamt hatten, ein gutes Leben zu bereiten. Wir danken Gott für das Papsttum, das er uns beschert hat. So dachte der Papst der damaligen Zeit und begab sich auf die Wildschweinjagd. Das sind nur so einige Streiflichter, wie es denn in der Kirche aussah. Und ein guter Humanist, der dazu noch an echter Frömmigkeit interessiert war, musste an einer solchen Kirche Anstoß nehmen. Erasmus war auch mitgeprägt von jener, ich will mal sagen, pietistischen Bewegung der modernen Frömmigkeit, wie man das damals nannte, die Devotio Moderna. Das waren damals die Pietisten in der Kirche, so könnte man es sagen. Und so vertrat Erasmus die Absicht, ich möchte der Kirche helfen, wieder durch die Rückkehr zur Heiligen Schrift, durch ein ernstes Bemühen um Sittlichkeit, wieder auf die Beine zu kommen. Erasmus war es denn auch, der das Neue Testament auf Griechisch herausgab, mit der Hoffnung, dass die Kirche dann, wenn sie zu den Quellen zurückkehrt, eben zur Heiligen Schrift, wenn sie sie wieder in den Ursprachen lesen kann, davon positive Impulse in die Kirche ausgehen. Wir merken, Erasmus war überhaupt kein Bösewicht, so wie wir ihn vielleicht als Humanist gerne darstellen. Nein, er war ein Mann, der es wirklich ernst meinte. Und so hoffte er, der katastrophalen Unkenntnis der Bibel, dem Aberglauben in der Kirche und der Sittenlosigkeit begegnen zu können. Ja, was passierte sonst noch in der Kirche? St. Peter wurde gebaut in Rom und dafür brauchte man natürlich Geld. Was bot sich besser an, als Ablässe zu verkaufen? Also verschacherten verschiedene Mönche Ablassbriefe. Man konnte dann, indem man eine bestimmte Geldsumme bezahlte, einen Ablassbrief erwerben, der einem bescheinigte, dass man nun so und so viel zig oder hundert Jahre weniger Zeit im Fegefeuer zubringen würde. Und auf diese Weise dachten die Menschen, naja, das ist doch ganz toll. Wir kaufen uns einen Ablassbrief und dann ist die Zeit im Fegefeuer verkürzt oder vielleicht ganz verschwunden. Sie kennen vielleicht den Satz, der aus der Zeit Luther stammt, wenn das Geld im Kasten klingt, die Seele in den Himmel springt. Ganz ohne Frage war das auch ein Missstand in der Kirche. Und die Menschen dachten dann, naja, wenn ich einen Ablassbrief gekauft habe, dann muss ich ja nicht mehr Buße tun. Dann habe ich ja eigentlich schon Buße getan und mit meinem Geld gezeigt, dass ich es ernst meine. Auf jeden Fall kam auf diese Weise den kirchlichen Gremien ein nicht geringer, ja ein stattlicher finanzieller Segen zu. Nun ging es Erasmus bei seinem Reformprogramm nicht um die rechte Lehre, sondern ganz wesentlich darum, dass Bildung und Ethik, rechte Sittlichkeit verbreitet würde. Er sah all die Missstände, all den Aberglauben, all den Missbrauch der Sakramente und sagte, nein, so geht das nicht. Die Kirche muss sich in ihrem Verhalten ändern. Und darum richtete er sich an den Menschen. Und sein Programm lebte von der Erwartung, dass der Mensch mit seinen Willenskräften in der Lage sei, das Gute zu wollen und zu tun. Erasmus hatte 1524 erkannt, dass Luther nicht seines Geistes war. Er hielt ihn im Grunde für einen sächsischen Grobian, der mit seinen dogmatischen Thesen von der Sündhaftigkeit des Menschen und der Ausschließlichkeit der Gnade alles menschliche Wohlwollen in der Christenheit zerstörte. Und da er sich nun auch, um nicht der Inquisition und den Verdächtigungen seitens der römischen Kirche anheimzufallen, musste er sich wehren gegen Luther. Und so griff er zur Feder und schrieb ein Buch im Jahre 1524 unter dem Titel Unterredung vom freien Willen. Unterredung vom freien Willen. Luther hatte nicht die Zeit, gleich darauf zu antworten, aber im Dezember des darauffolgenden Jahres 1525 erschien dann Luthers Buch unter dem Titel Vom unfreien Willen. Und wir merken, hier treffen zwei Meinungen frontal aufeinander. Luther bekennt darin in seinen Schlussbemerkungen, ich zitiere Luther, ferner lobe und preise ich auch dieses gar sehr an dir, Erasmus, dass du als einziger von allen die Sache selbst in Angriff genommen hast, das heißt das Wesentliche der Sache, und dass du mich nicht mit jenen fremdartigen Sachen über Papsttum, Fegefeuer, Ablass und Ähnlichem, wobei es sich vielmehr um unnützes Zeug als um ernsthafte Dinge handelt, in denen mich fast alle vergeblich zu fangen gesucht haben, geplagt hast. Einzig und allein du hast den Kardinalpunkt der Sache erkannt und hast die Hauptsache selbst angegriffen, wofür ich dir von Herzen Dank sage. Das schreibt Luther am Ende seiner Schrift vom unfreien Willen über Erasmus und seiner Schrift vom freien Willen. Sie sehen also, hier bewegen wir uns am Zentrum der Reformation. Hier ist die Scheidelinie zwischen Humanismus und Katholizismus auf der einen und Reformation auf der anderen Seite. Was lehrte Erasmus? Offensichtlich behauptete Erasmus, dass der Mensch einen freien Willen habe, und er bestimmte diesen freien Willen als die Kraft, mit der sich der Mensch das, was zum ewigen Heil gereicht, halten oder sich davon abwenden kann. Und das bedeutet zunächst, dass er die von Luther betonte vollständige Sündhaftigkeit des Menschen leugnete. Jetzt hören wir einmal O-Ton Erasmus. Sie, also das sind die Gegner des Erasmus, vergrößern die Erbschuld ins Ungemessene, durch die man auch die hervorragendsten Kräfte der menschlichen Natur so verdorben sein lässt, dass sie aus sich nichts vermag, außer Gott nicht zu kennen und ihn zu hassen. Und dass nicht einmal der durch die Gnade des Glaubens Gerechtfertigte irgendein Werk tun kann, das nicht Sünde ist. Und sie lassen gerade jene Geneigtheit zum Sündigen, die in uns von der Sünde der Stammeltern zurückgeblieben ist, Sünde sein. Und dieselbe so unüberwindlich sein, dass es kein Gebot Gottes gibt, das auch der durch den Glauben Gerechtfertigte erfüllen könnte. Sondern lassen die zahlreichen Gebote Gottes auf nichts anderes gerichtet sein, als dass die Gnade Gottes, die das Heil schenkt, ohne Rücksicht auf Verdienste, in helleres Licht gesetzt werde. Soweit das Zitat von Erasmus. Er hat also richtig gesehen, die Reformatoren, die rühmen allein die Gnade Gottes. Die machen den Menschen so schlecht, dass nur die Gnade übrig bleibt. Das ist im Grunde die Kritik des Erasmus an Luther. Dabei wollen wir auch uns vor Augen halten, dass Erasmus nicht nur dass Erasmus die Sünde nur eigentlich in der Tat sieht, in dem, was der Mensch an Bösem tut. Aber die Neigung des Menschen, die ist für ihn nicht wirklich Sünde. Und darin steht auch ein wesentlicher Unterschied zu der Reformation. Die Reformatoren hielten eben auch die natürliche Neigung des Menschen. Wie der Heidelberger sagt, Katechismus sagt, dass ich geneigt bin, Gott und meine Nächsten zu hassen. Auch das ist nach reformatorischer und biblischer Sicht Sünde. Und hier sagt Erasmus, nee, das sagen die Reformatoren nur so. In Wirklichkeit kann der Mensch auch diese Neigung durch seine Willenskräfte überwinden. Luther hatte das in der Tat gelehrt, dass der Mensch in all seinen Fähigkeiten, in allem, wozu er geneigt ist, was er gerne möchte, wie auch in allen seinen natürlichen Kräften vollständig verderbt sei. Und diese Verderbnis bleibe auch bei dem Gerechtfertigten, bei dem Gläubigen bestehen. Und deshalb, und das hat Luther ebenso klar entfaltet, sind auch die Werke der Gerechtfertigten unvollkommen. Und zwar, wenn man sie im Lichte des Gesetzes Gottes betrachtet. Wer kann schon bei einem Werk behaupten, dass er dabei Gott über alle Dinge liebe und ihm vertraue? Diese dem Menschen anhaftende Schwäche hatte Luther tatsächlich und in großer Klarheit betont. Nun stellt Erasmus dem entgegen. Hören wir noch einmal O-Ton Erasmus. Diese Kraft des Geistes, mit deren Hilfe wir urteilen, ist durch Sünde verdunkelt worden, nicht ausgelöscht. Der Wille, mit dessen Hilfe wir wählen, erwählen oder ablehnen, ist so weit verdorben worden, dass er mit seinen natürlichen Hilfsmitteln sich nicht zur Besserung aufraffen kann, sondern nach Verlust der Freiheit gezwungen ist, der Sünde zu dienen, der er sich einmal freiwillig verschrieben hatte. Aber durch die Gnade Gottes ist er nach Vergebung der Sünde so weit frei geworden, dass er ohne Hilfe einer neuen Gnade das ewige Leben erreichen kann. So zwar, dass er sein Heil mit Billigung Gottes erreiche, der den freien Willen geschaffen und wiederhergestellt hat, dass er aber nach der Meinung der Rechtgläubigen mit Hilfe der göttlichen Gnade, die immer das Streben des Menschen unterstützt, im richtigen Zustand verharren könne, ohne jedoch aufgrund der Spuren der einmal eingewurzelten Sünde von einer Geneigtheit zum Bösen frei zu sein. Soweit das Zitat des Erasmus. Erasmus ist also der Meinung, dass der Mensch nicht ganz und gar unter der Sünde stehe, sondern dass seine Willenskräfte ausreichten, sich Gott und dem Guten zuzuwenden. Mit anderen Worten, der Mensch ist aufgrund seiner Sünde nicht tot, sondern nur halbtot. Er lebt noch, er vermag noch etwas. Er vermag zwar nicht viel, er ist auch in seinem Vermögen abhängig von der Gnade, aber die Gnade unterstützt sein natürliches Vermögen. Und in der Praxis ist die Tat des Menschen notwendig, um das Heil zu erfassen. Mit anderen Worten, der Mensch muss bei seiner Rettung mitwirken. Und das ist die typisch humanistische Denkweise. Erasmus wollte ja kein Nichtchrist sein. Er hat sich ja nicht gegen den christlichen Glauben gewandt. Nein, er wollte ein ernster, authentischer Christ sein. Aber eben das ist das Kennzeichen des Humanismus, dass er sagt, Gott mit seiner Gnade tut das Seine und der Mensch wirkt mit. Und die Gnade unterstützt das Wirken des Menschen und unter der menschlichen Mitwirkung gelangt der Mensch zum Heil. Gott und der Mensch wirken zusammen. Erasmus stellt dieses Zusammenwirken so dar. Ich zitiere noch einmal. Durch diese Mischung der Ursachen kommt es, dass der Mensch sein Heil zur Gänze der göttlichen Gnade zuschreiben soll. Da ganz gering ist, was hier der freie Wille ausrichtet. Und gerade das, was er tun kann, Geschenk der Gnade Gottes ist, der zuerst den freien Willen erschaffen, dann ihn auch befreit und geheilt hat. Sie merken, das klingt doch ganz fromm. Wer das mit einiger Unklarheit im Herzen liest, der fragt sich, was ist denn daran falsch? Lassen Sie mich das an einem Beispiel erläutern, das Erasmus gibt und das ich Ihnen auch zitiere. Vernimm ein zweites Gleichnis. Der Vater hilft dem Kind, das niedergefallen ist, weil es noch nicht gehen kann, auf. Da es sich ja auf jede Weise anstrengt, und zeigt ihm einen vor es hingelegten Apfel. Das Kind will darauf zulaufen, aber wegen der Schwäche der Glieder würde es bald von neuem fallen, wenn der Vater ihm nicht die Hand entgegenstreckte. Es stützte und seine Schritte lenkte. Daher gelangt es unter der Führung des Vaters zum Apfel, weil der Vater ihn jenem willig in die Hand gibt, gleichsam als Belohnung für das Laufen. Aufrichten hätte das Kind nicht, hätte sich das Kind nicht können, wenn es der Vater nicht aufgehoben hätte. Es hätte den Apfel nicht gesehen, wenn der Vater ihn nicht gezeigt hätte. Es hätte nicht darauf losgehen können, wenn der Vater nicht ständig seine unsicheren Schritte unterstützt hätte. Es hätte den Apfel nicht ergreifen können, wenn der Vater ihm dem Kind nicht in die Hand gegeben hätte. Was wird das Kind hier für sich in Anspruch nehmen? Und doch hat es etwas getan. Es hat aber doch nichts, wessen es sich aus eigenen Kräften rühmen könnte, weil es sich gänzlich dem Vater verdankt. Mit diesem Gleichnis stellt Erasmus dar, wie der Mensch zum Heil kommt. Sie haben sicher noch Ihre Kinder vor Augen, als sie noch nicht laufen konnten, aber doch gerne laufen wollten. Naja, was haben Sie gemacht? Sie haben dem Kind die Hand gegeben und sind mit ihm durch die Wohnung spaziert. Das Kind hätte selber nicht alleine gehen können, aber weil Sie es unterstützt haben, ja, dann konnte es einige Schritte tun. Und nun hat Erasmus diesen Apfel gewissermaßen als Bild für das Heil genommen, das der Mensch empfängt, so wie der Vater dem Kind den Apfel zeigt, es an die Hand nimmt und zum Apfel führt, ihm den Apfel in die Hand gibt. So geht Gott mit den Menschen um. Das ist das Beispiel, das ist die Weise, wie Gott mit uns umgeht, wie Erasmus sie in diesem Beispiel von dem Vater und dem Kind mit dem Apfel darstellt. Auch wenn Sie dieses lesen, werden Sie fragen, ist daran etwas falsch? Ja, es klingt doch eigentlich ganz schriftgemäß. Und allemal pietistisch. Kann man das, darf man das verurteilen? Indes bleibt Erasmus mit diesem seinen Denken ganz im Horizont der römischen Kirche. Schon Thomas von Aquino, der große Kirchenlehrer des Mittelalters, der unter anderem an der Sorbonne in Paris gelehrt hat, der sagte, Gott rechtfertigt uns nicht ohne uns. Gott rechtfertigt uns nicht ohne uns. Und das ist die römische Sicht bis heute. Will aber heißen, der Mensch wird durch Gottes Geist so weit erneuert, dass er seinen Beitrag zum Heil leisten kann. Und zwar, indem er seine Willenskräfte auf Gott richtet und im Tun des Guten zeigt, dass er es mit seinem Willen zum Heil ernst nimmt. Und dabei ist das Tun des Menschen eine notwendige Bedingung im Handeln Gottes. Und das ist entscheidend. Das Tun des Menschen ist eine notwendige Bedingung im Handeln Gottes. Der Mensch muss seinen Beitrag leisten. Dann wird zwar gesagt, ja, du kannst das nicht aus eigener Kraft, der Heilige Geist muss dir beistehen, aber der Gedanke dabei ist, der menschliche Beitrag ist zwingend notwendig. Ein ganz wesentlicher Punkt ist also, dass die Mithilfe des Menschen bei seinem Heil als notwendig angesehen wird. Das müssen wir festhalten. Dabei ist Erasmus ja bescheiden. Er sagt, die menschliche Mitwirkung leistet nicht viel. Das Kind könnte selber überhaupt nichts tun, wenn der Vater es nicht stützen würde. In Wirklichkeit ist das, was der Mensch tun muss und kann, ja nur ganz wenig. Allemal so klein, dass er sich nichts darauf einbilden kann. Aber ohne die menschliche Beteiligung, ohne dieses, sagen wir mal, 1% neben den 99% der Gnade Gottes, ohne dieses 1% geht es nicht. Und damit weist Erasmus den Menschen an seine, des Menschen, Tat. Der Mensch muss sich vergewissern, dass er alles Nötige tut, um errettet zu sein. Soweit Erasmus. Was hatte Luther nun daran auszusetzen? Luther erkannte den verborgenen Hochmut hinter den frommen Worten. Er hat nur zu deutlich vor Augen, wie der Mensch lieber sehen und handeln und wirken möchte, als glauben und im Glauben auf Gottes Handeln abstellen. Dass Luther in großer Schärfe die Sündhaftigkeit des Menschen sieht, hatte ich schon betont. Das antike griechische Denken sah ja im menschlichen Geist die höhere Schicht im Menschen, die Schicht, in der der Mensch mit der jenseitigen Welt, mit der Welt Gottes in Kontakt treten kann. Und diese Sicht hatte sich in der Kirche durchgesetzt. Sie besagt, in seiner Geistigkeit ist der Mensch mit Gott verwandt. Im Geist kann er Gott denken und sich ihm zuwenden. Und damit einher ging die Hochschätzung der Willensfreiheit als Teil der Gottesbildlichkeit des Menschen. Und nun sah Luther in großer Deutlichkeit, der Mensch ist in seinem Geist keineswegs gut, sondern auch in seiner Geistigkeit, in seinem Willen, in seinem Entscheidungsvermögen ist der Mensch ein Sünder. Selbstverständlich hat der Mensch einen Willen, er ist ihm ja vom Schöpfer gegeben. Aber Willensfreiheit kann es für den Menschen nicht geben. Das ist eine Eigenschaft Gottes, nicht des Geschöpfes. Der Wille des Menschen ist seit dem Sündenfall böse und damit gegen Gott gerichtet. Der Mensch kann nicht mit den Kräften seines Geistes oder seines Willens sich Gott zuwenden. Das würde ja seiner sündigen Anlage widersprechen. Der Mensch ist also nicht nur von den sündigen Begierden seines Fleisches oder des Leibes bestimmt, sondern noch viel mehr von seinem von der Sünde bestimmten Denken. Wir sehen also, dass das Menschenbild der Reformation grundlegend anders ist als das griechische, auf das sowohl das humanistische als auch das römische aufbaut. Luther betonte, der ganze Mensch ist Sünder. Totus homo peccator auf Lateinisch. War für Luther also der ganze Mensch Sünder, so ist es für die römische Kirche und den Humanismus eigentlich nur der halbe. Hier liegt ein erster grundlegender Unterschied. Luther fordert zwei Dinge, die gepredigt werden müssen. Ich zitiere Luther aus seiner Schrift vom unfreien Willen. Das erste ist die Demütigung unseres Hochmuts und die Erkenntnis der Gnade Gottes. Das andere ist der christliche Glaube selbst. Erstens, Gott hat den Demütigen, das ist die sich verloren geben und verzweifelt sind, seine Gnade gewiss zugesagt. Völlig sich zu demütigen aber vermag der Mensch nicht, bis er weiß, dass sein Heil ganz und gar außerhalb seiner Kräfte, Entschlüsse, Bemühungen, außerhalb seines Willens und seiner Werke, gänzlich von dem freien Ermessen, dem Entschluss, Willen und Werk eines anderen, nämlich Gottes allein abhängen. Wenn er nämlich, solange er überzeugt wäre, er vermöge auch nur das Geringste für sein Heil, in dem Vertrauen auf sich selbst beharrt und nicht völlig an sich selbst verzweifelt, demütigt er sich deswegen nicht selbst vor Gott, sondern maßt sich an oder hofft oder wünscht für sich zum wenigsten Gelegenheit, Zeit oder irgendein Werk, wodurch er endlich zum Heil gelangen möge. Wer aber in keiner Weise daran zweifelt, dass das Ganze am Willen Gottes hänge, der verzweifelt völlig an sich. wählt nichts aus, sondern wartet auf den wirkenden Gott. Der ist am nächsten der Gnade, dass er gerettet werde. Dabei werden diese Dinge um der Auserwählten willen allen zugänglich gemacht, damit die auf diese Weise erniedrigten und zunichtegemachten gerettet werden. Die übrigen widersetzen sich dieser Erniedrigung, ja, sie verwerfen es sogar, dass diese Verzweiflung an sich selbst gelehrt werde und wollen, dass ihnen etwas, und wäre es noch so wenig, gelassen werde, was sie vermöchten. Diese bleiben insgeheim hoffärtig und Feinde der Gnade Gottes. Das ist, sage ich, der eine Grund, dass die Gerechten die Verheißung der Gnade als Erniedrigte erkennen, anrufen und anbeten. Soweit dieses doch längere Zitat Luthers. Sie sehen also, Luther legt den Wert, den Akzent darauf, dass der Mensch vor Gott gedemütigt wird. Und diese Demütigung ist ganz entscheidend. Sie stellt den Prediger vor eine schier unlösbare und auch problematische Aufgabe. Er soll Gottes Gesetz verkündigen, damit der Mensch seine Sünde einsieht. Aber damit macht sich jeder Prediger unbeliebt. Stattdessen wird ein Prediger versucht sein, seinen Hörern zu sagen, dass sie sich doch mit ihrer Entscheidung selbst retten könnten. Aber das ist nicht dem Wort Gottes gemäß. Der Prediger soll seinen Hörern sagen, dass sie Der Prediger, der es vorzieht, seinen Hörern zu gefallen, der wird ihnen wohl sagen, ihr seid ohne Jesus verloren, aber ihr könnt gerettet werden, wenn ihr es nur wollt. Er wird ihnen sagen, Jesus hat alles für dich getan. Er ist für deine Sünden gestorben und er ist für dich auferstanden. Er liebt dich, er möchte dich retten, aber du musst Ja zu ihm sagen. Du musst ihn in dein Leben aufnehmen. Es liegt an deiner Entscheidung. Darum nimm Jesus. Das gefällt den Menschen. Und dann entscheiden sie sich gerne. Aber zum Glauben kommen sie deswegen noch lange nicht. Denn sich für Jesus zu entscheiden, heißt nicht, an ihn zu glauben. Solche Prediger heilen den Schaden des Volkes Gottes nur oberflächlich. Sie predigen vielleicht Buße, aber als menschliches Werk, als menschliche Möglichkeit, sich selbst zu retten. Die eigentliche Aufgabe des Predigers aber ist ganz anders. So wie ein Arzt mit einem Röntgengerät die Innenseite des Menschen ausleuchtet und dabei vielleicht allerlei tödliche Geschwüre entdeckt, so hat der Prediger die Aufgabe, nicht nur die äußeren Taten, sondern auch die Gedanken und Sinne des Herzens eines Menschen in das Licht der Gebote Gottes zu stellen. Denn die Gebote Gottes wenden sich eben auch an die Gesinnung eines Menschen. Heißt nicht das erste Gebot, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Luther erklärt das sehr treffend. Wir sollen Gott über alle Dinge fürchten, lieben und ihm allein vertrauen. Und sagt nicht das letzte Gebot, das zehnte Gebot, du sollst nicht begehren. Der Prediger muss also deutlich machen, dass der Mensch selbst bei allem bürgerlichen Anstand in seinem Herzen ein Sünder ist. Er muss den Selbstruhm, den heimlichen Applaus, den Dünkel, besser zu sein als die anderen, aber auch das böse Begehren und die Liebe zur Sünde schonungslos in das Licht des Gesetzes Gottes stellen und das Todesurteil Gottes darüber verkündigen. Das Gesetz fordert ja nicht nur, nicht zu morden, sondern es weist auch die böse Begierde und die Eigenliebe als Sünde auf. Der Prediger muss dem Menschen zeigen, dass auch all sein guter Wille, sein Entscheiden, sein sich Bekehren unvollkommene Werke sind, die Gott nicht als Grundlage für die Errettung eines Menschen gebrauchen kann. Er muss aufdecken, dass der Mensch nichts in der Hand hat, mit dem er vor Gott punkten kann. Er kann nicht sagen, weil ich mich bekehrt habe, darum ist Gott mir gnädig, und denken, er muss mir ja gnädig sein. Nein, Der Mensch hat nichts in der Hand und soll einsehen, dass er rettungslos verloren ist, wenn Gott es ihm nicht gibt, ihn zu erkennen und an ihn zu glauben. Das heißt also, der Mensch kann sich auch nicht zum Glauben hochhangeln, wenn Gott einem Menschen es nicht gibt zu glauben, kann er nicht glauben. Verehrte Brüder und Schwestern, diese Erfahrung geht heute den meisten sogenannten Christen ab. Sie haben nie wirklich erkannt, dass sie so verloren sind, dass sie sich mit ihren Willenskräften nicht Jesus anschließen können. In den einschlägigen Evangelisationen wird ihnen nicht vor Augen geführt, dass sie geistlich tot sind, richtig tot, ganz tot, und sich nicht selbst zum Leben aufwecken können. Diese Einsicht ist indes schmerzlich. Sie bedeutet, dass man sich fragt, ist mir denn nun Gott wirklich gnädig? Hab ich denn einen gnädigen Gott? Hat mich Gott denn wirklich erwählt? Man hat ja dann nichts in der Hand, womit man die Gnade bei sich festmachen kann. Man erkennt, dass man sich selbst nicht zum Glauben aufschwingen kann. Man erkennt, dass man verloren ist. Hören wir, was wir vorhin gesungen haben. Ich fiel auch immer tiefer drein. Es war nichts Guts am Leben mein. Die Sünd hat mich besessen. Diese Erkenntnis aber ist zutiefst heilsam. Sie ist die Voraussetzung dafür, dass man wirklich auf Gnade hoffen kann. Wir halten also fest, die Demütigung geschieht durch die Predigt des Gesetzes, durch das der Herr das Todesurteil über dem Sünder verkündigt. Menschen aber, die in dieser Weise gedemütigt sind, hat Gott seine Gnade zugesagt. Sagt nicht die Schrift, der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind, und hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben? Solche Menschen werden wirklich um Gnade bitten. Sie sehen sich dem Zorn Gottes, der gerechten Verdammnis, ausgeliefert und merken, Gott tut überhaupt nichts Unrechtes, wenn er mich in die Hölle schickt. Aber dann sind sie so weit, dass sie sagen können, Herr, sei mir Sünder gnädig. Dann aber gibt Gott ihnen die Erkenntnis Christi. Sie erkennen, meine Erlösung ist ja wirklich vollbracht. In Christus ist ja schon alles geschehen, was zu meinem Heil notwendig ist. Und dann erkennen sie, dass sie aus Gnaden allein gerettet werden, ohne Verdienst, ohne Mithilfe. Ja, dass der Herr sie schon gerettet hat. Und dann beginnen sie zu glauben. Nichts zu sehen, nichts zu entscheiden, aber zu verstehen, es ist alles geschehen und darauf stelle ich jetzt ab, darauf vertraue ich jetzt. Sie beginnen zu vertrauen auf das, was Gott in seiner Freundlichkeit im Evangelium zusagt. Und so bemerken wir, was es dann bedeutet. Allein Christus, allein aus Gnaden, allein durch den Glauben. Beide, die Erkenntnis der Sünde und des Verlorenseins einerseits und die Erkenntnis Christi andererseits, sind von Gott selbst gewirkt, eben durch den Heiligen Geist. Und dementsprechend sagt auch Luther im kleinen Katechismus jene klassischen Worte, ich glaube, dass ich nicht aus eigener Vernunft noch Kraft an Jesus Christus, meinen Herrn, glauben oder zu ihm kommen kann, sondern der Heilige Geist hat mich durch das Evangelium berufen, mit seinen Gaben erleuchtet und im rechten Glauben geheiligt und erhalten. Und dann, wenn nun ein Mensch von Gott bekehrt worden ist, dann wird auch der Wille des Menschen neu. Und zwar so, dass Gott den Willen eines Menschen an sich bindet. Und so können wir bei Luther Folgendes lesen. Ich zitiere, umgekehrt, auf der anderen Seite, wenn Gott in uns wirkt, so will und tut der Wille durch den Geist Gottes zärtlich angefacht, gewandelt, wiederum aus reiner Bereitwilligkeit und aus eigenem Antrieb, nicht gezwungen, so dass er durch nichts Gegenteiliges in etwas anderes gewandelt werden und nicht einmal durch die Pforten der Hölle überwunden und gezwungen werden kann, sondern fortfährt, das Gute zu wollen, dazu Lust zu haben und es zu lieben, so wie er vorher das Böse gewollt, dazu Lust gehabt und geliebt hat. Das beweist wiederum die Erfahrung. Wie unüberwindlich und standhaft sind die heiligen Männer, während man sie durch Gewalt zu anderem zwingt, umso mehr werden sie dadurch zum Wollen gereizt, wie das Feuer vom Wind mehr entflammt, als ausgelöscht wird, so dass hier keine Freiheit oder freier Wille, sich anderswohin zu wenden oder etwas anderes zu wollen ist, solange der Geist und die Gnade Gottes im Menschen fortbesteht. Luther brachte ja in seinem Buch vom unfreien Willen das Bild von dem Menschen, der wie ein Reittier sei. Es wird entweder vom Teufel geritten, tut Böses, oder eben vom Heiligen Geist und tut Gutes. Und so ist der Christ, der vom Heiligen Geist erneuert worden ist, er will das Gute, er will Gott. Und er setzt diesen Willen durch gegen alle Widerstände, ihn von Gott abzubringen. Der Wille ist gebunden, er ist nicht frei. So wie der natürliche Mensch vom Satan geritten wird und Sünde tun muss, auch in guten, in religiösen Werken, weil er sich darin selbst rühmt, und natürlich auch in bösen Werken wie Mord und Diebstahl und Ehebruch. Wie also der natürliche Wille des Menschen gebunden ist an die Sünde, so ist der vom Heiligen Geist regierte Wille ein solcher, der gegen alle Widerstände an Gott, seinem Wort und seinem Heil festhält. Ich komme damit zum Schluss. Wir haben gesehen, wie die unterschiedliche Bewertung des Menschen einen ganz wesentlichen Unterschied darstellt zwischen dem Humanismus auf der einen und der Reformation auf der anderen Seite. Und ganz ohne Frage ist die reformatorische Sicht des Menschen schriftgemäß. Die Gebote Gottes zeigen dies in großer Eindeutigkeit. Noch vieles gäbe es zu weiteren Unterschieden zu sagen, über die unterschiedliche Bewertung des Werkes Jesu beispielsweise, über die Bedeutung des Wortes als Heilsmittel und anderes mehr. Ich will es einfach bei dem Gesagten belassen, und zwar deswegen, weil auch wir, Kinder des Humanismus und der Aufklärung, ein viel zu optimistisches Menschenbild haben. Wir halten es für selbstverständlich, dass wir, so wie wir unser alltägliches Leben mehr oder weniger in der Hand haben, auch unser Verhältnis zu Gott in der Hand haben. Und so leben wir eben nicht von der Gnade Gottes in Christus, sondern von unserem guten Willen, unseren Bemühungen, Gott zu gefallen und damit unseren frommen Werken. Hören wir abschließend noch einmal, was Luther sagt. Ich zitiere: Denn bei jedem vollbrachten Werk bliebe der ängstliche Zweifel zurück, ob es Gott gefalle oder ob er darüber hinaus verlange, etwas darüber hinaus verlange, so wie es die Erfahrung aller Werkgerechten beweist und ich zu meinem Unglück so viele Jahre hindurch genügend gelernt habe. Aber nun, da Gott mein Heil meinem Willen entzogen und in seinen Willen aufgenommen hat, und nicht auf mein Werk oder Laufen hin, sondern aus seiner Gnade und Barmherzigkeit verheißen hat, mich zu erretten, bin ich sicher und gewiss, dass er treu ist und mir nicht lügen wird, außerdem mächtig und gewaltig ist, dass keine Dämonen und keine Widerwärtigkeiten imstande sein werden, ihn zu überwältigen und mich ihm zu entreißen. Niemand, sagt er, wird sie aus meiner Hand reißen, weil der Vater, der sie mir gegeben hat, größer ist als alle. Damit schließe ich meinen ersten Teil und gebe das Wort zurück.